www.kamikaze-radio.de. Normal aus Winnen dann bei mir am Telefon. Hallo, Lars.
Hi.
Lars Beser. Dein Künstlername, oder?
Nein, mein echter Name.
Dein echter Name? Okay.
Ja.
Das wusste ich jetzt nicht, sag ich mal.
Ja.
Ja gut, das ist ja dann Beser privat und die privaten Geschichten kennt man ja doch meistens dann nicht von den Leuten.
Ja, klar.
Das ist ja... Ja gut, man kennt deren komplette Punkrock-Lebensgeschichte, aber privat weiß man gar nichts von den Leuten eigentlich.
Das ist leider so, ne?
Das ist
interessiert aber auch doch in der Regel keinen.
Was?
Die privaten Lebensgeschichten.
Ach, die sind ja meistens immer sowieso leidig am Rande nebenbei.
So sieht's so aus.
Und deswegen interessiert sich da eh keine Sau für.
Ja.
Also was mich nochmal ganz stark interessiert, euer erstes Konzert auf dem Gymnasium in Stuttgart.
Ja.
War das da in der Aula oder wo war das da?
Ja, das war in einem Art Turnsaal, ne?
Wie haben denn ja die Lehrer reagiert? Wussten die überhaupt, was da auf die zukommt?
Ich glaube, da hat niemand so richtig gewusst, was auf einen zukommt. Es gab ja da auch nicht irgendwie eine Szene oder irgend sowas. Es gab ja auch, sag ich mal, glaube ich, in Stuttgart gab es damals vielleicht, also mir bekannte 5 oder 6 Punks oder sowas, also oder die eben auf so eine Musik abgefahren sind und der Rest waren eben zum Beispiel Rocker oder viele vom VfB-Fanclub oder irgend sowas, ne? Also das war ja ein bunt gemischter Haufen, der sich da irgendwie einfach mal verirrt hat und gesagt hat, wir haben damals ja auch auf die Plakate geschrieben, Achtung zur Information, hier handelt es sich um eine Punk-Veranstaltung, ne?
Ja, ja.
Und das war natürlich, glaube ich, damals irgendwie schon so ein Renner, der gesagt, Punk-Veranstaltung, was ist denn das, da muss man ja hingehen, ne?
Ja.
Und da war, also das Ding war schon relativ voll auch, ne? Also das Ding, also diese Turnhalle da.
Ja, ja. Und dann ging's los.
Und dann ging's los und dann im Prinzip wusste keiner so richtig, was damit anzufangen. Also es entstand kein Pogo oder irgend sowas, ne? Und ein paar Leute haben da so damals so auf irgendwie hippie-mäßig einen abgerockt oder irgend sowas. Aber ich denke auch, wir haben da natürlich auch nicht so den Groove halten können. Also das war wirklich sehr dilettantisch, was wir da gemacht haben. Aber es ist irgendwie unheimlich gut angekommen.
Also hat auch kein Lehrer irgendwie völlig stressmäßig reagiert oder so?
Also damals noch nicht. Also das kam dann erst später, also als das irgendwie scheinbar gefährlich wurde, ne? Sowas, also auch diese ganzen politischen Aussagen und sowas.
Sag mal, euer erstes Konzert, habt ihr da schon eigene Songs gehabt oder waren das noch irgendwelche Coversongs oder?
Nee, wir hatten einen Coversong und 2 eigene.
Also, okay, 3 Songs hattet ihr da.
Ja.
Ja gut, wie gesagt, 3-mal runtergeballert oder 4-mal runtergeballert.
Ja.
Dann passt, dann kriegt man auch eine Setlist.
Also, das lief gut, also das war, also ich glaube damals, ich glaube sogar Politik führt auch immer nur zum Krieg, war glaube ich ein Song, den wir da
ja
damals schon hatten.
Ja, der kam ja auch auf der ersten EP raus.
Das kam auch auf der ersten EP raus, ja, Stuttgart über alles.
Stuttgart über alles ist ja angelehnt auf Dead Kennedys, California über alles.
Ich vermute mal ganz stark, ich habe damals den Titel nicht so, gar nicht erfunden selbst. Ne? Also das war damals unser Gitarrist, der hat gesagt, das nennen wir jetzt Stuttgart über alles. Aber ich hatte manchmal, also wenn man es im Nachhinein betrachtet, ist es wahrscheinlich so, ja.
Okay, also gar nicht realisiert so ungefähr.
Ja.
Das Teil kam mir damals schon auf Mülleimer Records raus.
Ja, es war praktisch die erste Schallplatte, die auf Mülleimer Records raus, also die, was heißt, die da im Prinzip auf dem Label da stattfand. Also es war ja nicht so, dass der damals das irgendwie als Label betrieben hat.
Ja.
Sondern man musste ja da als Band damals auch schauen, dass man zum Beispiel ein Presswerk gefunden hat. Es gab ja keine Presswerke in Deutschland, die jetzt von irgendeiner Band irgendwas gepresst haben, die nicht irgendwo bei irgendeinem Schallplattenlabel irgendwo unter Vertrag waren. Weil die ganzen Presswerke waren ja alles Eigentum von Ariola oder Teldec oder wie die alle hießen, ne?
Ja.
Und da hat man dann, glaube ich, das erste Schallplattenpresswerk, was sich nach außen hin geöffnet hat, also wo gesagt hat, die pressen auch praktisch von Indie-Bands, gab es ja damals auch noch nicht, ne? Also war damals Palas, glaube ich. Und wir haben damals dann eben da so die ersten Schallplatten gepresst bei denen. Und dann ging es ja auch darum, das Zeug zu verticken. Also man hat natürlich dann schon genug Fans auf einmal da hier bei uns zu Hause gehabt, die das einem abgekauft haben, also so mit der Plastiktüte am Arm. Aber so der erste Indie-Vertrieb kam eigentlich so hin, dass man gesagt hat, jetzt müssen wir halt gucken, wo gibt's denn in Deutschland noch andere Bands. Also haben wir zum Beispiel eben 50 Normalschallplatten genommen, haben die nach Hamburg geschickt und von Hamburg kamen dann wieder 50 Schallplatten zum Beispiel von den Buttocks oder irgend sowas zurück und die haben wir dann praktisch in Stuttgart im Plattenladen reingestellt. Das war so praktisch ein erster Indie-Vertrieb im Prinzip, weil ja das keiner irgendwie machen wollte. Und dann kam irgendwann mal eben der Mülleimer Records da praktisch, also der hat sich der Mülleimer Records genannt, der Thomas Ziegler, und hat das dann im Prinzip als Label im Prinzip übernommen, ne?
Ja. Ja gut, aber es ging ja schon relativ früh los bei euch irgendwann so.
Das ging relativ früh und auch relativ gut los. Also wir haben ja damals überhaupt nicht gedacht, dass das überhaupt jemand kauft, ne? Das war ja im Prinzip einfach eine Geschichte, wo wir gedacht haben, naja gut, jetzt das wird eben so ein bisschen in Stuttgart vertickt oder sowas, aber das war ja wirklich so, dass das Ding auf einmal, was weiß ich, in irgendwelchen Verkaufscharts in Berlin irgendwie auf Platz 3 stand oder irgend sowas. Und das war natürlich schon ein Erfolg, den man da irgendwie dann auf einmal hatte. Ne?
Das erste Album folgte ja auch im gleichen Jahr.
Das folgte, ja, fast im gleichen Jahr, ich glaube so 8-9 Monate später, ja.
Die Verarschung total damals?
Genau, ja.
Und dann seid ihr ja auch schon eigentlich gleich danach oder davor schon durch Deutschland getourt, sag ich mal, Berlin?
Ja, wir sind so, ja, da, so um die Zeit sind wir, ja, ein bisschen später, ich glaube, doch eigentlich schon, also so um die Zeit ist man schon natürlich klar, zumindest durch die großen Städte eben durch, wo damals irgendwas ging, Frankfurt, Berlin und so die Ecken, ne?
Ja, das waren ja damals so Anfang oder Ende, ja Anfang der 80er kann man ja sagen.
Genau, ja, ja.
Waren ja so die einschlägigen
Locations damals. Einschlägig bekannten.
aber ihr seid ja auch europaweit, seid ihr auch schon Schweiz, Tschechoslowakei, Österreich?
Ja, Tschechoslowakei, Österreich, Schweiz, Italien, Ungarn.
Südtirol?
Südtirol, ja.
Und was?
Ja, also das
was ich
klar, das war natürlich schon, ich meine, das erste war natürlich Ungarn, ne? Das war ja Mitte, also glaube ich 1983 oder sowas, also noch so richtig hinterm eisernen Vorhang, ne?
Ja, ja, ja.
Wo wir da praktisch in Ungarn gespielt haben und das war natürlich geschickt eingefädelt von irgendeiner ungarischen Jugendorganisation. Da hat man uns natürlich, also es war im Nachhinein war es geil, aber man hat uns das ja nicht verraten, was wir da machen überhaupt. Ne? Wir haben gesagt, der Ungarn erkennt sich sowieso kein Schwein, ist aber irgendwie mal eine gute Idee, da hinzufahren. Ne? Und sind da in so eine riesen Halle reingekommen. Und da war vorne ein Foyer, also ein Foyer, dieses Foyer hatten damals bestimmt 400-500 Leute Platz oder sowas. Und wir haben dann gesagt, wo sollen wir denn jetzt die Anlage hier aufbauen? Ne? Dann hat er gesagt, nix, hier spielen. Hier diese Türe. Und dann haben wir da auf einmal in einer Halle gestanden für 3.000-4.000 Leute oder sowas. Ne? Und aber okay, ja, also war natürlich etwas ungewohnt zu dem Zeitpunkt, ja. Und dann sind wir da abends auf die Bühne und haben uns gewundert, warum die ganzen Leute die Texte mitgrölen, ja.
Ja.
Und irgendwann, so ein, zwei Tage später, haben wir dann ein paar Jungs dann aus der damaligen DDR getroffen und die haben dann gesagt, also dieses Konzert, das ist eigentlich das gewesen, wo viele Leute in der DDR drauf hingefiebert haben. Also das war wirklich in der DDR bekannt, dass wir eben in Ungarn 4-5 Konzerte spielen und die waren alle proppenvoll mit Leuten aus der DDR. Also das war, also praktisch, wir haben noch vor Udo Lindenberg praktisch in der DDR gespielt.
Wann war das? 1900?
Das war, müsste so 83, 84 gewesen 84. sein.
Ah, das ist ja der Hammer. Das war, guck mal, wenn man schon, das war ja auch sehr früh damals noch zu der Zeit und auch im Osten damals.
Ja.
Gut, die haben es natürlich relativ schwer gehabt und Ungarn, gut, da konnten ja hin, die Jungs.
Ja, ja.
Deswegen hätten eigentlich in Ungarn eigentlich mal, ich weiß nicht, haben da öfters mal Punkbands gespielt aus Deutschland?
Punkbands weiß ich gar nicht so. Also wir hatten aber, also in der Zeit, als wir gespielt haben, hat zum Beispiel auch, also passt jetzt natürlich gar nicht rein, aber zum Beispiel auch Pink Floyd da unten gespielt und sowas, ne?
Okay.
Also die haben, da glaube ich, war das wahrscheinlich so ein bisschen der Öffner wahrscheinlich irgendwie für die Ostblock-Welt wahrscheinlich irgendwie, ne?
Denke ich mal, irgendwie, das spielt bestimmt alles mit rein irgendwo.
Ja.
Aber gut, das ist ja schon alles weit her. Ich bin immer ein Song von euch.
Ja.
Ein Song über ein Thema, was bei euch natürlich auch nicht spurlos vorbeigegangen ist. Thema Alkohol.
Ich will mal den Song das wird gern kolportiert, ja.
Ich trinke auch gerade Wodka, also das ist immer halt, Alkohol ist immer dabei im Spiel.
Ja, gehört irgendwie auch dazu und das ist auch keine Schande, das zu sagen.
Gerade auf dem Konzert bringt es noch mehr Spaß, ein bisschen getrunken haben.
Das glaube ich schon, ja.
Ich spiele mal den Song Fraggles, der ist natürlich nicht von euch wegzudenken, glaube ich.
Das ist, ja, glaube ich.
Ist das ein Song?
Eigentlich einer der Kultsongs, ja.
Spielt ihr denn jedes Mal live?
Ja, weil...
Der wird gefordert.
Der wird gefordert, ja. Also wäre eigentlich komisch, wenn man ihn nicht spielen würde. Und es macht natürlich auch immer wieder Spaß, diesen Song zu spielen, weil er einfach auch geil ist.
Ich glaube auch, die Leute gingen gut ab bei dem Song.
Ja.
Ich spiele Fraggles und wir quatschen gleich weiter.
Ja.